Sehr geehrte Gäste, liebe Gemeinde, ich habe mein Büro bei uns im Haus und das Büro ist unten im Keller des Hauses und wir haben so ein paar Etagen. Und vergangenen Donnerstag bin ich also von meinem Büro, vom Keller rauf in die obere Etage gegangen und stehe da so und frage mich, was wollte ich hier eigentlich? Ich wusste es nicht mehr, also bin ich wieder runter, setze mich an meinen Schreibtisch, wollte anfangen zu lesen und denke, wo ist denn meine Brille? Klar, die Brille wollte ich haben. Also ich wieder zugegebenermaßen den Gedanken nach oben und stehe oben und denke, Mensch, was wolltest du nochmal? Und da habe ich das gelernt, dass man am besten wieder dahin zurückgeht, wo man angefangen hat mit seiner Suche. Also ich wieder runter ins Büro, habe gedacht, fängst du mal an zu lesen. Die Brille. Und da habe ich gesagt, so, das merkst du dir jetzt. Und bin nach oben gegangen und habe dann auch meine Brille mitgenommen, die auf meinem Nachttisch lag, meine Lesebrille, und bin dann wieder nach unten gegangen. Und dann habe ich die Bibel aufgeschlagen dort, oder die war schon aufgeschlagen, und da lese ich dann, lobe den Herrn, meine Seele, und alles, was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Ja, Vergesslichkeit kann einen hin und wieder vergebliche Wege gehen lassen. Vergesslichkeit ist auch ein Segen. Ich bin froh, dass ich manches vergessen habe, was in meinem Leben nicht so schön war. Und je länger ich dann der Abstand ist, desto schöner werden die Sachen alle. Das tut auch gut und ist sowas wie ein psychohygienischer Vorgang. Aber es gibt eben Dinge, die dürfen wir nicht vergessen. Und das ist dieses Anliegen von David hier im Psalm 103. Er sagt, wir dürfen nicht vergessen, ich darf nicht vergessen, was Gott mir Gutes getan hat. Und damit wir nicht vergessen, müssen wir uns manchmal erinnern. Jeder hat da sicher so seine Methoden. Gott hat für das Volk Israel es so eingerichtet, dass er Feste erfunden hat. Zum Beispiel das Passafest. Damit sich das Volk Gottes immer wieder und dankbar an das erinnert, was er diesem Volk Gutes getan hat. Zum Beispiel der Auszug aus Ägypten, aus der Sklaverei. Das ist das Grundbekenntnis Israels, das ist das Gute, was er ihnen getan hat. Und deswegen macht er die Feste manchmal auch ein bisschen merkwürdig, damit dann die Kinder fragen, sag mal, Vater, was machst du hier eigentlich, wenn wir dieses Fest feiern? Und dann heißt es in der Schrift, und wenn ein Kind dich fragt, was tut ihr hier eigentlich, dann sollst du erzählen, was Gott uns Gutes getan hat. Und das ist die Ausgangssituation auch dieses Psalms. Denn wir kommen oft in Situationen, wo wir durch die äußeren Umstände extrem vergesslich werden, was Gott Gutes getan hat. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Wen fragt David eigentlich hier? Wen fordert er auf, Gott zu loben und nicht zu vergessen? Lobe den Herrn, meine Seele, sagt David. Das heißt, er führt eine Art Selbstgespräche. Ich weiß nicht, ob das auch ein Zeichen des Alters ist, wie mit der Vergesslichkeit. Aber manchmal kennen wir das ja, dass wir uns selber auffordern müssen über etwas, was wir eigentlich wissen. Ich bin bei David immer wieder erstaunt. Die Psalmen sind ja 3000 Jahre alt. Was dieser Mann für eine Menschenkenntnis hat und für eine Selbsterkenntnis. Wenn man manche seiner Psalmen liest, wo er einen ganz tiefen Einblick gibt in sein Seelenleben. Und das, was ihn auszeichnet, ist, dass er immer sehr ehrlich vor sich selber ist und ehrlich vor Gott ist. Er beschönigt nichts, er legt die Dinge dar. Ja, er macht sich und Gott selbst nichts vor. Und ich empfinde das ja als etwas sehr Modernes, was David dort tut. Aber so ist er auch jemand, den Gott auf vielfältige Weise gebrauchen kann. Und es ist nicht ohne Grund, dass diese Texte heute noch, wenn man sie liest, dass sie einen so ansprechen. Und eben ein Aspekt dieser Selbsterkenntnis ist eben, dass er sagt, ich weiß, dass ich vergesslich bin in wichtigen Dingen und das soll so nicht sein. Ich möchte nicht vergesslich sein in dem, was Gott mir Gutes getan hat. Und wenn ihr euch den Psalm 103 mal anschaut, dann macht er quasi so eine Art Gebetstagebuch, so eine Liste führt er auf. All das schreibt er auf, an was Gutem er sich erinnern will. Und ich habe gedacht, für diese Predigt mache ich mir heute auch eine Liste, die ist zugegebenermaßen sehr persönlich und beruht auf meiner Erinnerung, die jetzt schon ein bisschen löchrig geworden ist. Und wir werden heute Nachmittag die Möglichkeit haben, dass ihr das noch gerne und gut ergänzen dürft. Ich möchte zurückgehen vor, sagen wir mal, 15 Jahren, was dann auch dazu geführt hat, dass wir heute diesen Dankgottesdienst feiern. Wir feiern diesen Gottesdienst auch gegen das Vergessen, aber auch dafür, dass wir uns an das Gute erinnern, was Gott getan hat. Und dieser Dankgottesdienst soll uns helfen, daran zu erinnern. Herr Dickmanns hat das gesagt, wir sind jetzt 10 Jahre hier drin in dem Haus, in diesem Gemeindezentrum. Und ich wollte mal fragen, wer kennt eigentlich noch die Oranienstraße 22 bis 24? Es sind doch noch einige. Und jetzt bitte ich mal, die aufzustehen, die die Oranienstraße nicht mehr erlebt haben. Mal aufzustehen, damit wir es mal sehen. Eieiei, das ist ja quasi fast die Hälfte. Herzlichen Dank. Ein Drittel. Ja, wie machen wir das denn jetzt? Ich mache einfach mal so, dass ich sage, die Dinge, für die ich sehr, sehr dankbar bin, die Gott uns in dieser Zeit getan hat. Das Erste, wofür ich dankbar bin, das ist, dass Gott uns in Bewegung gebracht hat. Das klingt nun erstmal nicht spektakulär. Jemand, der aus einer sehr, sehr kleinen Freikirche mal zu uns kam, der sagte, er empfindet seine kleine Freikirche, ich sag mal so 30, 40 Mitglieder, wie ein Schlauchboot hinten mit Außenbordern. Er sagt, das ist eigentlich ganz klasse, man ist sehr wendig, sagt er, aber der Nachteil ist, jede Welle bringt uns vom Kurs ab. Und er sagte, ich empfinde eure Gemeinde wie so ein mittelgroßes Kreuzfahrtschiff. Den Vergleich ist so ambivalent, aber es stimmt schon, wenn man mit so einem Kreuzfahrtschiff bremst, braucht man doch einige Kilometer. Heribert, du bist Segelfachmann, da braucht man ein paar Kilometer, ne, bis das Ding hält. Und wenn man am Ruder dreht, dann dauert das eine Weile, bis sich so etwas bewegt. Damals waren wir ungefähr so 210, 215 Mitglieder. Und ja, ich empfand uns schon als ein mittelgroßes Schiff, wo das schon dauert, damit wir viele mitnehmen können, um in Bewegung zu kommen, beziehungsweise eine Richtung zu verändern. Und man muss sich das klar machen, das alte Gebäude ist gebaut worden von Menschen mit Migrationshintergrund, von Flüchtlingen. Viele derer, die damals das Gebäude, das Trümmergrundstück gekauft hat, Nachkriegszeit und das Gebäude gebaut haben, die kamen aus den Ostgebieten. Und manche von denen sind zu Fuß zum Gottesdienst gegangen, um das Geld für den Fahrpreis zu sparen, um es in die Kollekte zu legen, damit das Ding gebaut werden kann. Also da hing viel Herzblut an diesem Gebäude. Und wenn man mehr als fast 60 Jahre an einem Standort ist, dann ist das nicht so leicht, diesen Standort entweder umzubauen, weil dann Steine abgebrochen wird, die man teilweise selber noch dahingesetzt hat, oder Fliesen rausgebrochen wird, die man selber verlegt hat, oder eben den Standort ganz zu verlassen. Aber irgendwann haben wir dann als ganze Gemeinde auf die Stimmen Einzelner gehört, die so ein Stück Weitblick hatten und die gesagt haben, Leute, alles schön und gut, aber dieses Gebäude behindert uns mehr, als dass es uns nützt. Tendenziös sind die meisten Menschen nicht darauf ab, Veränderungen zu erleben, und das war auch ungemütlich, diese Mahner. Aber irgendwann haben wir auf sie gehört und dann haben wir auf verschiedenen Ebenen angefangen, uns zu bewegen. Das Erste, was wir gut können, das Erste, Hans Helge, du musst mich korrigieren, wir haben einen Planungs- und Bauausschuss gegründet. Ne? Ja, erstmal planen. Und haben gesagt, Auftrag, was können wir auf dem Grundstück Oranienstraße 22, 24, was kann man da machen und was kostet das? Wir haben aber auch Gemeindegebetsabende eingeführt, um Gottes Gegenwart zu suchen und auf ihn zu hören und ihn zu fragen. Also neben Gebetsfrühstück haben wir auch noch als Gemeinde gemeinsam gebetet. Wie wir das zeitlich, das weiß ich alles nicht mehr so genau, ist auch nicht so schlimm, aber wir haben eben uns auf diesem, auf diesen Ebenen bewegt. Als Gemeindeleitung haben wir es auf die Tagesordnung genommen. Wir sind in die Eifel gefahren, haben uns für einen Tag zurückgezogen zum Gebet, zum Hören auf Gott, zum Nachdenken. Wir haben uns andere Immobilien angeschaut. Ja, und da kommen ja auch manchmal so Dinge vor, wo man schon denkt, wow, das sieht gut aus. In Burtscheid gibt es ein Pfarrheim plus ein großes Grundstück. Und dieses Pfarrheim heißt wie St. Johann Baptist. Und da haben wir gedacht, wow, das ist ein Angebot, Baptist, da ist ja der Name schon ganz nah. Das ist doch ein Weg. Es hat sich dann zerschlagen, aber nicht ganz. Ich komme da gleich noch drauf zurück. Also wir haben uns Immobilien angeguckt. Wir haben also nicht nur gesessen und gewartet. Und wir haben entschieden und begonnen, Geld zu sparen. Unser Sparziel war 500.000 D-Mark damals noch zu sparen, einfach damit wir nicht so viel Geld leihen müssen, wenn es dann mal zur Sache kommt. Dennoch, trotz all dieser Bewegungen, fanden wir nicht die Lösung, die uns alle überzeugte. Hans-Helge hat geniale Pläne gemacht, was wir auf dem Grundstück machen können. Aber die Gemeinde hat gesagt, Hans-Helge, das ist zu teuer. Ja, da war das Thema durch, ne? Ist ja klar. Und dann bekam ich einen Anruf von Pfarrer Leuchter. Denn der hatte gehört über unser Engagement in St. Johann Baptist, dass wir auf der Suche waren. Er sagt, Sie suchen eine Kirche, ich habe eine zu verkaufen. Nun ist das so, dass man solche Anrufe nicht täglich bekommt. Heute kenne ich Pfarrer Leuchter deutlich besser und ich weiß, er meinte das wirklich ernst. Und so bin ich dankbar, dass sozusagen bis zu diesem Anruf Gott uns aber schon in Bewegung gebracht hatte. Das heißt, als wir diesen Anruf bekamen, da war schon einiges passiert. Ja, und wenn, ich glaube, wenn der so auf ganz trockenen Boden gefallen wäre, ich weiß nicht, wie wir dann reagiert hätten. Zweitens bin ich dankbar für Worte von Menschen zum richtigen Zeitpunkt. Es ist ja nicht so, dass wir, als wir diesen Anruf von Pfarrer Leuchter bekamen, gedacht haben, wow, das ist die Lösung, sondern nachdem wir ihn lange hingehalten haben, das müssen wir mal so sagen, das verraten Sie mir aber jetzt nicht, wollten wir ihm eigentlich absagen. Denn wer will schon nach Schönforst? Wo liegt das überhaupt? Wir hatten keine Ahnung. Wir hatten den Manfred und Herrn Zelge losgeschickt, die hatten sich das angeguckt und haben gesagt, super Gebäude und so weiter. Aber Oranienstraße war, naja, Innenstadtlage und eben Schönforst außerhalb vom Ring. Was wollen wir da? Wir wollten irgendwie nicht hin. Und hatten dann, als Manfred dann drängte, gesagt, okay, wir werden ihm absagen. Ja, und wir waren quasi schon ganz knapp am Telefonhörer und hatten Gemeindeleitungssitzung, um das dann noch endgültig zu beschließen. Und dann sagte der Marc Hoffmann, lasst es uns doch wenigstens anschauen, das Gebäude. Ich weiß nicht, wodurch das motiviert war, dass Marc das gesagt hat, aber manchmal haben wir ja auch Angst vor euch als Gemeinde, denn wenn wir in der Gemeindeleitungssitzung sagen, so, wir haben abgesagt, und dann einer fragt, ihr habt euch wenigstens angeguckt, und wir sagen müssen, nein, ja, wie ständen wir denn dann da? Nein, also das glaube ich nicht, sondern es war, ich habe so den Eindruck, das war ein Impuls Gottes, den der Marc hatte, und alle in der Gemeindeleitung haben gedacht, das ist einleuchtend, und wir sind hingefahren und wir haben nicht abgesagt. Also Menschen haben zum richtigen Zeitpunkt das richtige Wort gesagt. Irgendwann war uns als Gemeindeleitung das so annähernd klar, ja, wir wollen in diese Richtung gehen, wir wollen nicht absagen. Nun ging es ja noch darum, die Gemeinde auch zu gewinnen. Ich bin Gott dankbar für den Mut, den er uns als Gemeinde gegeben hat. Das ist nicht so selbstverständlich. Wir sind von der Tendenz her vorsichtig in dem, was wir tun. Also ehe wir was tun, überlegen wir relativ lange und insbesondere, auch wenn es Finanzen betrifft. So lange kennen wir uns nun schon. Wir sind da keine Harakiri-Leute. Aber in der Gemeindeversammlung, als wir den Kauf der Albert-Maas-Straße beschlossen haben, haben wir auch gleichzeitig beschlossen, Samuel Falk als Jugendpastor zu berufen. Das heißt, gegen den früheren Grundsatz, wir investieren entweder in Menschen oder Steine, haben wir gesagt, wir investieren in Menschen und Steine. Und das war schon finanziell gesehen ein echtes Projekt. Und diesen Mut, das ist, haben wir uns nicht erarbeitet, sondern das hat Gott uns wirklich auch geschenkt. Ich habe es als ein Geschenk empfunden, dass wir doch mit großer Mehrheit beide Beschlüsse gefasst haben. Und ich bin froh, dass er uns den Glauben geschenkt hat, auch im Blick auf die Finanzen. Gott ist ja sehr reich, er hat sehr, sehr viel Geld. Das ist überhaupt kein Problem. Aber oft ist dieses Geld eben noch bei uns im Portemonnaie. Und der Weg von da, dass sein Geld wieder dahin kommt, wo er es haben möchte, der ist eben manchmal etwas länger. Nun müssen wir manchmal denken, ja Leute, jetzt aus der Rückschau ist vieles einfacher. Wisst ihr, die Jahreslosung für 2007, ich weiß nicht, ob sich auch noch jemand daran erinnert. Am Anfang des Jahres könnte man dann sagen, ja, ist ja jetzt alles klar. Die hieß, siehe, ich will ein Neues schaffen, jetzt wächst es auf, erkennt ihr es denn nicht? So ein Wort ist verführerisch, dass man es für seine Ziele einspannt. Aber ich habe gemerkt, wir mussten in dieses Wort reinwachsen, um zu sehen, was ist denn eigentlich das Neue? Ja. Und so hat sich diese Jahreslosung für uns dann doch bewahrheitet, dass wir dann 2007 hier anfangen konnten. Ich bin viertens dankbar für die freundliche Aufnahme hier vor Ort. Thomas hat es im Gebet angedeutet, Herr Dickmanns hat es auch schon gesagt. Wir sind hier sehr, sehr freundlich aufgenommen worden. In der Oranienstraße gab es Zeiten, wo es echt schwierig war, überhaupt Kontakte in der Nachbarschaft zu bekommen. Aber hier, Pfarrer Leuchter, ist und auch die Pfarrer St. Katharina, sie sind uns sehr vertrauensvoll entgegengekommen. Die Absprachen waren klar und fair. Ich weiß nicht, Herr Dickmanns, ob der Herr Pfarrer Leuchter da jetzt noch Schwierigkeiten kriegt, aber bevor wir den Notarvertrag unterzeichnet hatten, hat er uns die Schlüssel schon gegeben und wir durften schon anfangen, die Immobilie umzubauen. War das erlaubt? Bin jetzt aber erleichtert. Aber das war das Klima, in dem wir hier arbeiten konnten. Wir hatten noch nichts bezahlt, noch nichts unterzeichnet und er sagt, fangt an. Die Schule hat uns willkommen geheißen, damals noch mit Frau Margit Ortstein, mit dem Hausmeister Helmut Schneider, der immer noch im großen Segen dort wirkt. Anne Bongert, die Leiterin, die wir in diesem Jahr verabschiedet haben. Sie hat uns gesagt, wir freuen uns, dass ihr hier seid. Und wir danken euch, dass ihr für uns betet. Das hat sie dann einige Jahre später gesagt. Und aus diesen Erstbegegnungen sind Freundschaften entstanden und viel Vertrauen, wofür ich sehr, sehr dankbar bin. Und fünftens bin ich dankbar für Menschen dieser Gemeinde. Viele die Menschen dieser Gemeinde, viele waren noch nicht da, aber haben mitgebetet für dieses Projekt. Sie haben gespendet, sie haben angepackt. Wir werden dann nachher heute Nachmittag noch etwas von sehen. Sie haben ehrenamtlich viel, viel mitgewirkt. Und ich bin für dieses Triumvirat von Manfred Hoffmann und Ehrenfried Schneider und Hans-Helge Jansen sehr, sehr dankbar, die dieses Projekt geleitet haben und umgesetzt haben und die sehr viel Zeit, Kraft und Geld ihres Lebens in dieses Projekt investiert haben, neben den vielen, vielen anderen. Und Manfred, Hans-Helge, ihr könnt euch heute immer noch in die Augen schauen. Ist alles... Ihr feiert Abendmahl zusammen und seid immer noch gut befreundet, ne? Ja, das ist nicht immer so, nicht in allen Gemeinden. Ich bin auch Gott dankbar für die Menschen, die damals bei der Entscheidung gesagt haben, nein, wir wollen das nicht. Wir wollen keinen Kauf und keinen Umzug und die dennoch mitgegangen sind. Und die mitgearbeitet haben und die mitgespendet haben und sie haben gezeigt, was Gemeinde eben auch ausmacht, dass man sehr wohl fundamental unterschiedlicher Meinung sein kann und dennoch zusammenbleibt. Vielleicht ein bisschen was zum Ist-Zustand. Ich bin Gott sehr, sehr für dankbar für das, was dann hier vor Ort entstanden ist, auch was neu entstanden ist. Vieles machen wir ja wie auch früher. Wir haben, so habe ich das empfunden, im großen Teil der Gemeinde sehr schnell das empfunden, dass dieses Gebäude ein Geschenk ist und ein Gefäß. Und dass Gott es ist, der dieses Gefäß füllen will. Manchmal wirklich anders, als wir uns das so gedacht haben. Es gibt manches, was wir in diesem Gebäude neu machen konnten, was in dem alten einfach nicht möglich war. Ich nenne nur ein paar Dinge. Der Ostergarten zum Beispiel ist ein Format, was wir nur hier machen konnten, in dem alten Gebäude nicht. Auch ganz einfache Sachen, also Matthias Bartel, weißt du, bist du in der Oranienstraße mal gewesen? Hast du unten mal Kaffee getrunken? Aber es ging für dich immer nur so, ne? Ja, Matthias ist, glaube ich, so mit Abstand der Größte. Und wir hatten ja unten diese Unterzüge. Manche konnten da nicht aufrecht durchgehen und den Kopf gestoßen. Also es gab einfach auch räumliche Behinderungen. Aber das nur am Rande. Wir haben die U3-Gruppe im Haus vom Kindergarten nebenan. Wir haben den Winterspielplatz. Die Benefits-Essen wären in der alten Küche sehr schwer möglich gewesen und auch nicht im Café unten. Einschulungsgottesdienste, Schulentlassungsgottesdienste, all diese Dinge waren am alten Standort nicht möglich. Auch die Projekte, die wir mit Kindergarten und Schule machen, wie Stadtteilfeste, Zirkusprojekte, die Kulturprojekte, all das wäre nicht gegangen. Die technische Ausstattung hat uns ermöglicht, EM- und WM-Übertragungen im Haus zu machen, Open Doors da. Ja, ihr lacht, das ist wichtig. Damals noch EFG Summertime, weißt du, hier mit Strand aufschütten, all solche Sachen, das ging in diesem Haus, das ist in dem alten, ihr habt recht. Ja, man muss gucken, dass man nicht übertreibt als Prediger. Aber für diese neuen Dinge bin ich Gott sehr, sehr dankbar, weil sie etwas uns ermöglichen, und da sind wir noch lange nicht am Ende, dass wir mit Menschen in Berührung kommen, wie das in der Oranienstraße so nicht möglich war. Es können Begegnungen stattfinden, Kontakte, Beziehungen, und es kann Vertrauen entstehen, was einer der höchsten Währungen ist, die es gibt. Und es ergeben sich viele Möglichkeiten, Zeuge für Jesus Christus zu sein. Es gibt einfach viele, viele Menschen in diesem Viertel, die von Jesus noch nie was gehört haben. Und deswegen sind wir eben auch hier, um auch die Arbeit fortzuführen, die St. Katharina hier begonnen hat. Und meine Hoffnung und mein Glaube ist, dass wir auch im kommenden Jahr eine dritte vollzeitliche Kraft hier einstellen können, um diese neuen Möglichkeiten zu bündeln und auch besser eine Gemeinde zu platzieren. Und ich wünsche uns den Mut, als Geschenk Gottes auch finanziell ein Risiko wieder einzugehen. Zum Schluss ein kleiner Ausblick, auch sehr persönlich. Ich möchte mit zwei Erfahrungen beginnen. Manchmal kriege ich Anrufe hier aus dem Viertel, und die Leute rufen mich an und sagen, sie möchten gerne ihre Säuglinge bei uns taufen lassen. Nun wissen wir als Baptisten, dass wir Menschen erst ab dem 14. Lebensjahr taufen, wenn sie religionsmündig sind. Aber die Leute rufen bei mir an, möchten die Säuglinge taufen lassen. Und ich frage, wie sie denn auf uns kommen. Ja, sagen sie, sie sind doch die Kirche hier vor Ort. Und dann vermittle ich sie an Pfarrer Leuchter oder an die Emmauskirche, weil sie oft dazugehören, es aber manchmal nicht wissen. Also wir sehen, da ist so eine Wahrnehmung, ihr seid doch die Kirche hier. Und ein anderes, wir hatten einen Gottesdienst mit der Schule zusammen, und die Religionslehrerin hatte das Thema, ein Schiff, das sich Gemeinde nennt. Ich dachte, oh, das Lied kennst du, habe im Gottesdienst hier gesungen und so weiter. Nach dem Gottesdienst habe ich die Lehrerin gefragt, sagen Sie, wie sagen Sie denn den Kindern, was Gemeinde ist und wo die hingehen sollen? Und dann sagt die, ja, ich schicke die natürlich zu Ihnen, weil ihr seid doch die Gemeinde hier vor Ort. Und ihr seht, da ist etwas entstanden, was wir uns so nicht ausgesucht haben und was wir auch nicht geplant haben. Wir sind so etwas wie Kirche im Dorf geworden. Das ist so sehr ein Anzug, der uns eher fremd ist. Aber ich finde, es ist ein gewichtiger Grund zu danken. Es ist für uns ein fremdes Format, Kirche im Dorf zu sein. Denn wir sind keine Pfarrgemeinde, so wie St. Katharina, wo es einen Pfarrherr gibt und einen Pfarrer, sondern wir sind eine Pfarrgemeinde. Ja? Viele von euch kommen sonntags eingeflogen und fliegen dann sonntags nach dem Gottesdienst wieder weg. Aber diese ganzen Projekte, die ich erzählt habe, wann finden die oft statt? Mitten in der Woche. So, das heißt, da ist so eine Spannung entstanden in unserer Gemeinde zwischen, ich sag mal, Leben in der Woche und Leben am Sonntag. Und die Leute, die in der Woche hier sind, kriegen das mit. Ja? Und die im Gebetsfrühstück sind, kriegen das mit, und viele in der Bibelstunde auch. Aber ansonsten wird es schon schwierig. Das ist eine Spannung, die weiß ich noch nicht, wie wir die auflösen können. Aber in solchen Spannungen liegt immer auch ein riesiges Potenzial an neuen Wegen und an Bewegung. Wenn wir das sehen und sagen, und was heißt das jetzt für uns, für die Zukunft? Da denke ich, wenn wir noch keine Lösung haben, glaube ich aber, dass Gott eine Lösung hat, denn er hat uns nicht ohne Grund hier hingeschickt. Und manchmal muss man auch Dinge wieder machen, die man vielleicht lange nicht gemacht hat. Und so würde ich gerne in 2018 auch wieder Gemeindegebetsabende anbieten. In welcher Regelmäßigkeit, weiß ich nicht, aber regelmäßig schon. Wo wir uns als Gemeinde Zeit nehmen, um gemeinsam auf Gott zu hören und seine Gegenwart zu suchen und zu hören, was er von uns will. Es wird da nicht darum gehen, ihm zu erzählen, was er alles schon weiß, sondern dass wir herauskriegen, was er sich denkt, was er auf dem Herzen trägt für uns als Gemeinde und auch hier für dieses Viertel. Und damit wir gemeinsam ein Gespür dafür bekommen, wo es hingehen soll. Als Gemeindeleitung haben wir immer so Ahnung, aber wir wissen es doch auch nicht. Wir wissen nicht, was in der Zukunft kommt. Aber Gott weiß es. Und das abzurufen, das herauszufinden, finde, das ist so eine Aufgabe, dass wir uns 2018, dem wir uns stellen sollten. Und wenn wir im gemeinsamen Gebet unseren Gott und Herrn suchen, dann wird er uns anstecken mit seiner Liebe und auch mit seiner Leidenschaft. Das brauchen wir. Wir können das oft nicht selber entwickeln. Sondern aus der Nähe heraus zu ihm werden wir das bekommen. Im Übrigen ist es so, dass viele Kirchen und Gemeinschaften in unserem Land diese Art von Gebet wieder entdecken. Das hörende Gebet als Gemeinschaft. Und das macht mich sehr, sehr hoffnungsvoll auch für unser Land. Und als Letztes noch, was kommen wird? Ich habe von diesen vielen Projekten gesprochen, die hier in diesen Jahren entstanden sind. Und das bedeutet ja auch, dass Samuel und ich, Mario und auch einige andere, da auch viel Zeit investieren. Und dass manche Zeit nicht mehr so intern in die Gemeinde hineingehen. Und das entsteht Mangel, Lehrräume und so weiter. Wir haben für 2018 etwas uns aufs Herz genommen, das nennt sich Gleiswerk. Wir wollen Angebote, die wir haben, aber auch Dinge, die wir neu schaffen wollen, bündeln, damit Menschen, die zu uns kommen, die Gott kennenlernen, wirklich gläubig an ihn werden. Dass sie Jünger werden, so wie Jesus uns dazu beauftragt hat, Menschen zu Jünger zu machen. Wir möchten in diesem Gleiswerk Mitarbeiter fördern, schulen, begleiten und ermutigen, die also schon lange bei uns in der Gemeinde sind. Wir möchten so, dass Menschen Platz in der Gemeinde hier finden und sich entfalten kann und das Potenzial, was Gott in sie hineingelegt hat, ausbauen können und entdecken können. Wir sehen darin einen Beitrag, der dem Auftrag Jesu entspricht, den er an alle Christen, an alle Gemeinden, an alle Kirchen gegeben hat. Damit möchte ich auch enden. Jesus sagt, mir ist alle Gewalt im Himmel und auf Erden gegeben. Und darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Macht die Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, ich bin bei euch jeden Tag bis ans Ende dieser Welt. Und so wünsche ich, dass wir auch in den nächsten, ja sagen wir mal auch 10 Jahren, dem Auftrag Jesu nachkommen, so wie er uns das zeigt. Und dass wir uns gemeinsam auf den Weg machen, auf ihn zu hören und zu entdecken, wie das dann im Detail aussieht. Dazu segne uns Gott. Amen. Lass uns auf einige Augenblicke Stille haben und dann bitte ich unser Musikteam, uns weiterzuleiten. Danke.